Ja, vielen Dank für die schöne Einladung. Vielen Dank, Friedhelm Marx, für die einführenden Worte. Ich habe ja eine gute Nachricht, wenn es um die Kunst des Ich geht heute, dann kann ich all den Fußballfreunden unter uns sagen, ihr habt nicht verloren. Ne? Wir haben nicht verloren. Ich habe nicht verloren. Die deutsche Nationalmannschaft hat verloren, aber das ist was anderes. Und jetzt ist man sozusagen aufgefordert, sozusagen sein Ich rauszuziehen aus diesem kollektiven Strom der Gefühle und sich sozusagen mit der Kunst des Ichs herauszubewegen aus diesem großen Kollektivfeld. Und vielleicht kommt man doch dann zu einem ganz persönlichen Glücksbefinden heute Abend, dass der Kollektivtrauer, die jetzt so ausbricht, sich da ausklinken kann. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen über das Thema Identität und kann damit anfangen, aus dramaturgischer Erfahrung heraus zu sagen, dass in den 90er Jahren Dramaturgie ganz einfach war. Wenn man dort als Dramaturg vor Publikum stand und gefragt wurde, worum geht's denn in dem Stück ganz wirklich und eigentlich, dann konnte man immer sagen, Faschismus. Das war sozusagen die Antwort, die immer richtig war. Dann kam eine schwierige Zeit, wo das ein bisschen diffus wurde und diese Antworten nicht mehr so leicht von der Zunge perlten. Und inzwischen ist es wieder etwas einfacher geworden, denn wenn man heute gefragt wird, aber worum geht's denn in dem Stück wirklich, sagt man Identität. Und man hat immer recht. Insofern ist das sozusagen ein Zeichen dafür, dass das Thema Identität eines der großen Themen ist unserer Zeit heute. Es ist ein sehr komplexes, schwieriges, aber nicht nur ein theoretisches Thema, sondern auch ein ganz lebenspraktisches, auch ein politisches, manchmal ein lokales, regionales, aber auch wie heute manchmal ein nationales. Darüber will ich im Ganzen nicht reden. Ich will eigentlich heute eine Art Werkstattbeschreibung von Identität liefern, die im Prinzip einem Gedanken- und Erfahrungsbericht entspricht aus der Schreibstube. Denn auch als Autor hat man mit dem Thema Identität freiwillig oder auch unfreiwillig immer wieder zu tun. Das erste, Friedhelm Marx hat es schon angesprochen, vor allem als Autor das Thema Identität begegnet in ganz starkem Maße, ist die Frage nach dem Autobiografischen. Bei jeder Lesung liegt diese Frage in der Luft. Und es ist genau die Frage, wo berühren sich sozusagen das literarische Erzählen und die persönliche Erfahrung eines Autors? Ich bin ja auch, wie die meisten von Ihnen, durch eine literaturwissenschaftliche Ausbildung gegangen und weiß, dass man diese Frage nach dem Autobiografischen eigentlich nicht stellen darf. Aber ich stelle sie mir natürlich insgeheim bei jedem Buch trotzdem. Ich habe mich dabei, dass ich sozusagen zum Coverfoto vorblättere, den Umschlag anschaue und mich immer frage beim Blick auf dieses Fotogesicht, na, hat die das wirklich erlebt, wenn es so um Abgründe geht oder so grausame Verbrechen bei Krimis, dann denkt man immer, mein Gott, dieser Autor, was für Abgründe hinter diesem Gesicht. Und man stellt sich sozusagen intuitiv die Frage, die wahrscheinlich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen sich fragen, wenn sie zuhören oder lesen, in welcher Form gibt es eine Berechtigung für diese Geschichte, wo wurzelt das Erzählte in der Erfahrung? Und da kann man nur denken, dass die Großmütter und Großväter früher, also die alten Erzähler, sicherlich diese Autorität des Erzählens inne hatten, also diese Vermutung des Zuhörers oder Lesers, dass das, was erzählt wird, auch in irgendeiner Weise erlebt worden ist. Deswegen haben die Alten natürlich erstmal das Privileg des Erzählens lange gehabt, dass es gewissermaßen mit Wahrheit oder zumindest mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Und insofern ist das sozusagen ein Punkt, an dem man sich auch als Autor immer wieder überprüfen muss. Die Frage ist natürlich, welche Haltung nimmt man als Autor dazu ein? Friedhelm Marx hat jetzt da ein bisschen davon vorweggenommen. Das Thema Wirklichkeit und Möglichkeit ist ein großes Thema. Denn ich glaube, dass es eben vor dem Gegensatz, der immer aufgemacht wird zwischen dem Autobiografischen und dem Nicht-Autobiografischen, eine Frage, wo man als Autor nur verlieren kann, ist nicht die zwischen Wirklichkeit und Beliebigkeit. Ich glaube, Möglichkeit, der Begriff, der schon fiel, ist etwas genau dazwischen. Denn selbst wenn man sagt, es geht nicht um das, was ich bin, sondern um das, was ich sein könnte, ist auch das, was ich sein könnte, nicht unendlich. Es ist nicht beliebig. Es gibt gewisse Dinge, die ich sein kann, gewisse Dinge, die ich vielleicht tun würde, sagen würde, aber es gibt auch vieles, wo ich von mir sagen würde, das würde ich nie sagen, egal unter welchen Umständen, auch wenn ich damit vielleicht bei meiner Vermutung falsch liege. Das Zweite, was auf Lesungen immer passiert und was einen relativ uncharmant mit dem Thema Identität konfrontiert, ist der eigene Lebenslauf. Das kennt ja auch jeder von sich. Man wird ja immer auch gebeten, Lebensläufe abzugeben. Und vor jeder Lesung, das ist ja sozusagen ein Akt der Höflichkeit, wird dieser Lebenslauf auch dann wiederholt. Man hört sozusagen dann zu, wie die eigenen Fixgrößen der Biografie nochmal benannt werden, Promotionen und so weiter und so weiter. Und man denkt, oder ich denke dann sehr oft, dieses biografische Material, diese verschiedenen Fakten und Tatsachen lassen sich eigentlich auf ganz unterschiedliche Weise verknüpfen. mit denselben Daten und Fakten, die im Laufe oder im Vorspann einer Lesung erwähnt werden, kann man ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber das Interessante an diesen unterschiedlichen Geschichten ist, dass sie alle auf gewisse Art und Weise wahr sind. Das heißt, wenn Sie jetzt die Fixdaten Ihrer Biografie nehmen, dann haben Sie eigentlich für sich die Möglichkeit zu spielen damit und zu sagen, ich nehme genau diese fixen Stationen und erzähle verschiedene Geschichten und ich versuche sie doch so zu erzählen, dass ich sie mir alle glauben kann. Und die Frage ist dann, was ist letztlich die Wahrheit über den Menschen, der diese biografischen Tatsachen auf sich vereint? Wie viel Fiktion steckt in diesem Entwurf von Identität? Und das ist im Prinzip der Frage, mit der ich nachgehen möchte, wer verbindet oder wie verbinden wir all die möglichen Fakten, die uns begegnen, aus denen wir teilweise auch gemacht sind, wie verbinden wir die zu einer Art von Biografie, zu einer Deutung oder Interpretation unserer selbst? Wie kommt eine solche Verbindung in die Welt? Wie stiften wir sie und wie real oder belastbar ist diese Verbindung? Wann bricht sie, wann wird sie zerbrochen? Ich will da sozusagen unbescheidenerweise nicht mich selber ausnehmen, sondern gerade auch von mir sprechen und einige Beispiele nennen, wie unterschiedlich interpretierbar ein und dasselbe Faktum ist. Zum Beispiel das Thema Promotion oder meine sogenannte Universitätslaufbahn, die bekanntermaßen sehr kurz war. Ich war 4 Jahre auf der Universität, davon 3 Jahre in Freiburg im Breisgau und habe dann ziemlich schnell in Philosophie promoviert. Und war dann, wie es ganz oft bei Lesungsbeginn heißt, mit 23 Jahren Doktor der Philosophie. Und das ist natürlich ein Punkt, wo dann die meisten sozusagen erstmal denken, jetzt haben sie den Super-Akademiker vor sich. Vielleicht würde ich einem Personalchef auch damit diesen Eindruck erwecken. Aber für mich ist es genau eine umgekehrte Geschichte. Also das, was mich vielleicht da als Super-Akademiker ausweist, war vielmehr die Geschichte einer Flucht vor dem Akademischen. Es war für mich der Versuch, so schnell wie möglich und auf so eigene Weise wie möglich durch dieses System Universität zu kommen. Und im Prinzip war es eine Flucht nach vorn. Natürlich, ich habe all die Pflichten, Aufgaben, die mir aufgetragen wurden, erfüllt. Aber trotzdem war es eigentlich ein wilder Versuch der Befreiung. Und immerhin kann man das auch an ein paar äußeren Fakten ablesen. Immerhin ist meine Promotion eine mit dem kürzesten Literaturverzeichnis, glaube ich, aller philosophischen Promotionen. Also insofern so ein bisschen kann man spüren. Aber letztlich ist es ein und dasselbe Faktum, diese kurze Studienzeit und der Abschluss. Und man kann es auf verschiedenste Weise interpretieren. Es gibt noch weitere sehr widersprüchliche Fakten, die sich auf jene oder diese oder jene Weise auslegen lassen. Der schon angesprochene Roman vom Wasser zum Beispiel, das ist ein Buch, was ich geschrieben habe, was sicherlich ganz stark meiner Neigung zum Wasser, zur Natur nachkommt. Und es war für mich naturgemäß auch ein Wagnis zu sagen, ich traue mich einfach in einer Zeit, Friedhelm Marx hat es schon angesprochen, wo die Popliteratur Konjunktur hat, diese Liebe zu den Elementen der Natur, zu gewissen Dingen der Natur, einfach mal nachzugeben und Naturbeschreibung abzuliefern in einer Zeit, wo die anderen sozusagen nur über Nebel und Trockeneis schreiben. Und heute, wenn ich auf dieses Buch zurückblicke, das ist ja inzwischen gut 10 Jahre her, das Erscheinen ist zumindest 10 Jahre her, das Schreiben schon länger. Und wenn ich gefragt werde, ob ich aus diesem Buch nochmal lese, ist mir natürlich so, als hätte das mehr oder weniger auch ein anderer geschrieben. Also ich denke ganz oft beim Lautlesen, wenn ich dann nochmal bei einer Lesung diesen Text aufschlage, wer war ich eigentlich damals, als ich das geschrieben habe? Und dieser Mensch, der ich damals war, ist mir manchmal fremd, manchmal nah, aber es ist auf jeden Fall eine Art der Begegnung, der Wiederbegegnung. Und ich weiß zwar noch, was ich damals gefühlt und gedacht habe manchmal, aber es ist trotzdem manchmal auch eine Begegnung der dritten Art. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem sehr gut informierten Journalisten, der mir Ähnliches vorgerechnet hat, wie Friedhelm Marx auch gerade erzählt hat, dass ich nämlich in 10 Jahren etwa, es sind eigentlich mehr oder weniger 12 bis 13, 5 Romane geschrieben habe. Und das sieht aus wie ein Fall von ungebrochener Produktivität. Das sagte auch, dieses Wort ungebrochene Produktivität sagte auch der Journalist zu mir gestern. Und ich dachte, das kann ich eigentlich so nicht stehen lassen. Es war auf keinen Fall eine ungebrochene Produktivität. Es war vielleicht eine produktive Zeit. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben, aber jedes Mal war ich auch ein anderer. Es war nicht dieselbe Person, die diese Bücher geschrieben hat. Es war sondern vielmehr eine, ich möchte mal sagen, gebrochene Produktivität. Und ich glaube, dass die Produktivität gerade aus dem Bruch kam. Also dadurch, dass in dieser Zeit sich so viel verändert hat, dass es jedes Mal ein anderes Lebensgefühl war und jedes Mal auch eine andere Not oder einen anderen Druck gab, dieses Buch zu schreiben, anders zu schreiben, als das vorige zu schreiben. Und insofern war es eigentlich eine Zeit nicht der ungebrochenen Produktivität, sondern der auch starken Abstoßung von sich selbst und der Selbstdistanzierung, der Erforschung dessen, was man vielleicht auch sein kann. Es war ein großes Spiel mit dem nicht, was ich war, sondern was ich hätte sein können. Und dieser Wunsch, auch nicht dabei sich stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, war eigentlich der Motor. Also im Prinzip gerade eben die Unruhe und nicht die Gewissheit des Produzierens. Diese Fakten und Daten, ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt, kann man also ganz unterschiedlich interpretieren. Und im Prinzip ist es bei jedem Lebenslauf so. Man kann an Tagen, an guten Tagen auf sein eigenes Leben zurückblicken. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie schon sozusagen und wie oft Sie vor allen Dingen zurückblicken. Aber wenn ich das tue, dann ist es natürlich auch immer sehr abhängig von der jeweiligen Stimmung. Und wenn ich an einem guten Tag zurückblicke, gut geschlafen habe, gut gegessen, dann denke ich manchmal, ach ja, mein Leben ist doch gar nicht mal so übel. Das ist eigentlich doch eine Erfolgsgeschichte. Und ich habe viel Glück gehabt und das eine oder andere reiht sich doch ganz schön aneinander. Es gibt aber auch die interessanteren, schlechten Tage, an denen das Wetter nicht so besonders ist, an denen man schlecht geschlafen hat, sich aus dem Bett quält, kaum unter die Dusche kommt und dann denkt, das Leben ist doch eine einzige Geschichte des Scheiterns, immer auf der Basis derselben Fakten. Beide Interpretationen des Lebens haben ein gewisses Maß an Wahrheit in sich. Und obwohl sie einem Augenblicksgefühl entspringen, einer momentanen Stimmung, lässt sich dieselbe Geschichte als Erfolgsgeschichte oder auch als Geschichte des Scheiterns lesen. Denn hinter jedem Erfolg ist natürlich auch ein gewisses Maß an Verzicht oder Verlust verborgen. Alles, was man auf der einen Seite erringt, heißt, dass man auf der anderen Seite auch etwas dafür geopfert hat. Und im Prinzip ist das sozusagen dann auch eine Deutungsfrage. Und dem Phänomen der Deutung oder der Interpretation werden wir immer wieder begegnen. Das Lesen und das Leben haben sehr viel gemeinsam. Letztlich ist man immer wieder dabei, gewisse Dinge, die einem vorkommen, die einem begegnen, zu interpretieren. Ich möchte dafür auch ein ganz banales Beispiel bringen. Natürlich ist all die Zeit, die ich am Schreibtisch verbracht habe, und natürlich sind diese 5 Romane auch am Schreibtisch entstanden und auch mit sehr viel Zeit entstanden. All diese Zeit habe ich nicht mit meiner Familie verbracht. Das ist ein ganz banales Faktum. Und bisher hat meine Familie das einigermaßen tolerant hingenommen. Aber trotzdem, wenn irgendwann mal meine Tochter ein Buch über mich schreiben würde, was ich mir nicht unbedingt wünsche, aber es kann ja passieren, ist nicht undenkbar, dann könnte es natürlich sein, dass sie eine ganz andere Geschichte von meinem Leben erzählt, als sie zu Beginn von Lesungen oder von mir auch erzählt wird. Sie könnte die Geschichte schreiben von einem abwesenden Vater, von jemandem, der sich auch oft abschotten musste. Und das wäre dann tatsächlich für mich persönlich eine ganz extreme Geschichte des Scheiterns. Und nicht nur aus einer Stimmung heraus, sondern auch tatsächlich aus gewissen sozialen Verlusten. Also natürlich hat jeder Weg, den man so streng und einsam geht, auch etwas extrem Asoziales. Und natürlich auch hinterlässt eine Spur auch von, ich sage es mal ganz deutlich, menschlichen Verlusten. Insofern kann man sein Leben natürlich auch als eine Art Nullsummenspiel betrachten, denn jeder Erfolg, den man auf einem Gebiet hat, bedeutet ein Scheitern oder zumindest eine Art von Abwesenheit auf einem anderen Gebiet. Und wie der Volksmund so schön sagt, gleicht sich damit alles wieder aus. Und manchmal kann man sogar sagen, je größer die Erfolgsgeschichte auf der einen Seite, desto größer die Geschichte des Scheiterns vielleicht auch auf der anderen. Und das Bittere daran ist, dass das Scheitern natürlich oftmals auch auf Kosten anderer passiert. Also man kann ja da nicht immer nur von sich sprechen, sondern eben auch gerade von denjenigen, die einem etwas bedeuten. Beide Geschichten, die Erfolgsgeschichte und die Geschichte des Scheiterns, haben ihre Berechtigung. Es ist eigentlich eine Frage der Bewertung, der Selbstbewertung. Und das hat natürlich mit Identität sehr viel zu tun. Wie bewerte ich mich und wie schätze ich mich ein? Wenn man über Identität in diesem Sinne nachdenkt, stößt man sehr schnell auf eine logische Grundfigur, die in der Philosophie eine Ausnahmestellung beinhält. Und zwar ist es die Figur des Paradoxons. Jeder trifft auch in sich bei Betrachtung seines Lebens auf Widersprüche. Und wenn man sie genau betrachtet, sind es Widersprüche in ihrer schönsten Form, nämlich Widersprüche in Bewegung. Kein Widerspruch im Leben ist sozusagen nur statisch, sondern es gibt Widersprüche, die gewissermaßen oszillieren. Und das ist für mich die Figur des Paradoxons, dass beide Seiten in gewisser Weise immer wieder wahr sind und ihre Wahrheit aber auch immer wieder im nächsten Moment in Frage stellen oder verlieren und sie dann wieder beweisen. Für mich wäre das ein Anknüpfungspunkt zu beantworten, was ist Identität oder was ist die Kunst des Ichs? Es ist im Prinzip vielleicht die Kunst, diesen Widerspruch am Leben zu halten, ihn am Oszillieren zu halten, ihn in Oszillation zu bringen und damit vielleicht auch erträglich zu machen. Und insofern haben wir immer wieder ein logisches Problem, was mit dem Thema Identität zusammenhängt. Wir lieben es gerne, Identität als etwas Festes, Stabiles zu betrachten. Wir wollen auch gerne uns an einem Thema wie Identität festklammern. Wir wollen sagen, das bin ich, das bin ich, das halte ich fest. Wir versuchen uns da sozusagen eine Form von Sicherheit oder Gewissheit zu geben, Zugehörigkeit vielleicht auch. Und im nächsten Moment stellen wir aber fest, dass sich Identität immer wieder auch auflöst, immer wieder nach vorne drängt, dass es also vielmehr eine Art Prozess oder eine Bewegung ist und also nichts Festes, sondern etwas extrem Fließendes. Das sind natürlich alles Metaphern, die ich benutze, darüber bin ich mir völlig im Klaren. Aber ich denke, dass man gut daran tut, Identität als etwas zu betrachten, was sich mehr in der Bewegung befindet als in einer Form von Festigkeit oder in einer Form von Definitionsgröße. Mit Bewegung hatten die Griechen, die alten Griechen, auf die man bei dem Identitätsthema auch immer wieder kommt, ein großes Problem. Es gibt von Aristoteles entdeckt ein interessantes logisches Problem, denn wenn man Bewegung beschreiben möchte, dann ist das für die Logiker eine große Schwierigkeit, denn letztlich heißt es, dass etwas hier und gleichzeitig nicht hier ist. Man kann sozusagen nicht sagen, A ist da und A ist gleichzeitig nicht da. Und trotzdem ist genau das die Bewegung. Bewegung heißt, dass sich sozusagen etwas nicht nur an einem Ort aufhält, sondern Bewegung versteht man nur, wenn man sagt, es ist da und gleichzeitig nicht da. Und insofern tut sich die binäre Logik, die Logik des Entweder-Oder, sehr schwer damit, Bewegung zu fassen. Und das gilt natürlich auch besonders für die Bewegung, die Identität letztlich ausmacht. Ich komme jetzt nochmal auf mich selber zurück, das ist beim Thema Identität unausweichlich, und komme zu den Widersprüchen, die von mir betrachtet eine Art Bewegung ergeben. Ich würde mich eigentlich beschreiben als einen Menschen, der eine sehr starke kommunikative Ader hat, jemand, der Nähe sucht, der auch, wie man merkwürdigerweise sagt, gerne unter Menschen ist, ein furchtbarer deutscher Ausdruck, müsste mal nachgehen, wie man zu so einer Formulierung kommen kann, aber ich bin gerne unter Menschen. Und als Theatermann, als Dramaturg bin ich auch gut beraten damit, denn letztlich lebt man da in ensembleartigen Familien, man lebt sozusagen ein Leben in einer Gruppe und hat das Gefühl, dass das so eine Art erweiterter Familienkosmos ist, der auch das Arbeiten sehr stark mitbestimmt. Also das ist wirklich eine Form von kollektiver Produktivität. Dennoch ist das Schreiben auf der anderen Seite eine extrem einsame, solistische Beschäftigung. Und es ist vielleicht sozusagen genau das Umgekehrte, die freiwillige oder auch gar nicht so freiwillige Isolation. In jedem Fall führt es direkt in den Widerspruch zwischen solitär auf der einen Seite und solidär auf der anderen Seite. Ein Widerspruch, den Camus in Der Fremde schon versucht hat festzumachen, also diesem merkwürdigen Changieren zwischen der Gemeinsamkeit und der Einsamkeit. Und die Frage, was man ist, wer man ist, ist in diesem Punkt sehr schwer zu beantworten. Man kann eigentlich nicht sagen, ich bin grundsätzlich eher der Einzelgänger. Man kann aber auch nicht sagen, ich bin der totale Familien- oder Gruppenmensch. Jedenfalls kann ich es nicht von mir sagen. Ich kann nur sagen, dass dieser Widerspruch sich in Bewegung befindet. Er existiert als Widerspruch, er existiert auch als gelebter Widerspruch, also als etwas, was man als unangenehm, als Spannung in sich empfindet. Manchmal ist man in einer kollektiven Situation hat das Gefühl, ich will da raus, ich muss irgendwie bei mir sein, zu mir kommen. Manchmal ist es aber auch genau umgekehrt. Man merkt, wie sozusagen die Einsamkeit oder die Isolation einem die Kraft entzieht und man denkt, ich brauche unbedingt jetzt ein Gegenüber. Und dieser Widerspruch, dass man einerseits von sich sagen kann, ich bin ein einsamer Mensch, ich bin ein Mensch, der die Einsamkeit braucht, und gleichzeitig, ich bin ein sozialer Mensch, ich bin ein Mensch, der die Kommunikation sucht. Beide Sätze können von einer und derselben Person zutreffen und trotzdem ist es sozusagen ein Widerspruch, der da ist, der sich aber nicht auflösen lässt, sondern der sozusagen seine Auflösung in der Bewegung immer wieder selber sucht. Anderes Beispiel, als ich mit dem Schreiben begonnen habe, das liegt schon wirklich sehr, sehr lange zurück, galt ich zunächst mal als Paradiesvogel, weil ich Schwimmer bin. Langstreckenschwimmer von Haus aus und überhaupt ein sportliebender Mensch. Deswegen freue ich mich auch, dass mein nächstes Thema Literatur und Sport ist. Aber eigentlich ist es für einen Autor etwas, was sich nicht gehört. Sport ist sozusagen etwas extrem Unliterarisches und alle Versuche, die ich bisher kennengelernt habe, wie man Sport und Literatur versucht zusammenzuspannen, all diese Versuche sind auch grausam gescheitert. Es sind noch nie so wenig Leute zu Lesungen gekommen, wie wenn man zum Beispiel versucht, das Thema Literatur und Fußball zusammenzubringen. Alle denken, da müsste doch der Laden voll werden. Im Gegenteil, diejenigen, die sich für Literatur interessieren, kommen nicht, weil es um Fußball geht. Und diejenigen, die sich für Fußball interessieren, kommen nicht, weil es um Literatur geht. Und insofern, ich hatte letztens eine Veranstaltung in Wien vom Literaturhaus aus, wo ich also mit Feridun Çaymoğlu und Ulrike Dresner eingeladen war. Drei Autoren, die auch in Wien nicht ganz unbekannt sind. Und trotzdem war es eben sozusagen in so einem großen EM-Showroom und es waren irgendwie drei Leute da. Also jeder hatte sozusagen einen Zuhörer. Das macht sozusagen Literatur und Fußball so stark. Das war sozusagen ein Spiel 1-1. Aber wie gesagt, Literatur und Sport, sie kommen nicht zusammen. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sich beim Bild des Autors, des genialen Autors, sozusagen immer wieder dieses alte Bohemdenken einschleicht. Der Künstler, der sozusagen 2 Schachteln Zigaretten pro Tag raucht und 1,5 Flaschen Rotwein jeden Abend trinkt. Sonst ist man kein Künstler. Dieses Bild hat sich inzwischen sehr gewandelt. Ich kann nur von Hamburg sprechen, wenn ich sage, dass also, wenn man irgendwie Autoren treffen möchte, muss man um die Alster laufen. Da sieht man die meisten in Jogginganzügen. Und ich weiß nicht, ob das eine spezielle Hamburger Erscheinung ist, ob das auch in Bamberg sich so eingebürgert hat, aber der joggende Dichter gehört inzwischen zum Stadtbild. Und ich glaube, dieser Trend zur körperlichen Ertüchtigung der Autoren ist kein Zufall. Es hat tatsächlich etwas zu tun mit dem, was Schreiben auch erfordert, nämlich Kondition und Disziplin. Und insofern möchte ich Sie ein bisschen neugierig machen auf das, was ich dann bei Literatur und Sport sage. Ein Beispiel für eine wundersame Autorenwandlung möchte ich aber glaubwürdigkeitshalber noch anfügen. Das ist ein guter Freund von mir und Wegbegleiter, Christoph Peters, der fast zeitgleich mit mir als Romancier hervorgetreten ist. Der gehörte sozusagen, der war der einzige von uns, der sozusagen so richtig echt noch zur Rotwein-Fraktion gehörte. Leidenschaftlicher Trinker, schwerer Raucher, morgens vor 10 überhaupt nicht ansprechbar. Wenn wir alle schon wieder in unseren Zügen saßen nach irgendwelchen Lesungen, lag Christoph Peters noch bewusstlos in seinem Hotelbett. Und inzwischen, ich habe ihn vor kurzem wieder getroffen und das war ein richtiger Schock. Der sieht aus wie ein Ruderer, also der könnte den Deutschlandachter zum Erfolg führen, ich bin ganz sicher. Und macht jeden Morgen eine 3/4 Stunde Gymnastik, wie er mir erzählt, bei offenem Fenster. Also so kann das kommen. Aber trotzdem besteht natürlich zwischen der Liebe zum Sport und dem Schreiben effektiv ein Widerspruch, der auch durch die Zeit allein kommt. Wenn man sich überlegt, es gibt, glaube ich, keine größeren Gegensätze, als dass sich zum Stillhalten zwingen am Schreibtisch, sich zum Stillsitzen zwingen, sich zur Konzentration zwingen und allein das, was körperlich auch da passiert, diese Selbstanhaltung, die man dort betreibt, und gleichzeitig eben im Sport genau das Umgekehrte, der Wunsch, seine Glieder gewissermaßen zu bewegen und sich in die Bewegung zu geben und sich auch in der Bewegung zu spüren. Und diese Nähe, die ich einerseits zu diesen beiden Disziplinen, ich nenne sie jetzt mal so, empfinde, ist im Alltag aber auch oft ein Widerspruch. Manchmal gerät das Laufen oder Schwimmen wirklich zu einer Art Flucht vor dem Schreibtisch. Und manchmal ist der Schreibtisch sozusagen auch die letzte Rettung nach einer langen Joggingtour. Insofern gibt es da auch einen Widerspruch, der spürbar ist und der sich auch oftmals nur lösen lässt, indem man ihn immer wieder in Schwingung, immer wieder in Bewegung bringt. Die Nähe zur Natur habe ich schon angesprochen. Auch das ist eigentlich etwas, was einen ganz starken Widerspruch ausmacht. Im Roman kann man natürlich Naturbeschreibungen lange nachspüren. Dort haben sie auch einen schönen Nachklang. Aber als Theatermensch, muss ich sagen, ist mir alles natürlich erstmal fremd. Theatermenschen existieren in geschlossenen Räumen, dunkeln diese Räume absichtsvoll ab, alle Fenster sind verhängt, man ist sozusagen in schwarzen Samt gebettet und konzentriert sich auf etwas hochgradig Künstliches. Selbst das Licht im Theater ist immer künstliches Licht. Und insofern ist natürlich gerade diese Beziehung zur Natur sehr verpönt. Und es gibt eben auch Tage, an denen dieser Widerspruch zwischen der Naturnähe und der Liebe zum Theater auch einen fast unerträglich unauflöslichen Gegensatz ergeben. Und gerade an schöneren sommerlichen Tagen wie heute ist die Vorstellung allein, die ganze Zeit, also 8 Stunden auf einer Endprobe zu sitzen, sich dann mit dem Regisseur in eine verrauchte Kantine zu begeben und dann nochmal irgendwie am Abend eine Vorstellung zu begleiten. Diese Vorstellung ist dann kaum erträglich. Und trotzdem sind das so Widersprüche, die da sind, die sich nicht lösen lassen, außer dass man sie immer wieder in Bewegung bringt. Die Frage, wenn man sich eine Biografie anguckt, wenn man sich vielleicht auch die eigene Biografie anguckt, ist sicherlich, wie ist das so gekommen? Wie sind diese Widersprüche in einen hineingekommen? Was begegnet einem? Was formt einen Menschen? Und ich finde besonders interessant unter diesem Aspekt das Thema der Begabungen, der unterschiedlichen und auseinanderstrebenden Begabungen. Denn ich glaube, dass wir natürlich in einer Welt leben, in der Spezialisierung angesagt ist, in einer Welt, die uns auch Spezialisierung abverlangt. Aber gleichzeitig bin ich sicher, dass ein Mensch ganz verschiedene, vielleicht auch widersprüchliche Begabungen haben kann. Und ich glaube auch, dass also ich glaube nicht so sehr an das Stichwort Genie, aber ich glaube doch an so etwas wie eine Form von Universalität von Menschen, also eine Summe von Begabungen. Und die kommen, es gibt immer wieder welche, die zu kurz kommen. Ich möchte da auch wieder unbescheidenerweise auf mich kommen. Als ich Abitur gemacht habe, wurde ich für meine hervorragenden Leistungen in der Naturwissenschaft ausgezeichnet. Ich war mathematisch sehr begabt und dachte auch immer, dass ich das in irgendeiner Weise machen würde. Inzwischen ist es mit mir so weit gekommen, dass ich noch nicht mehr meine Steuererklärung selber machen kann, weil ich verlernt habe, wie man dividiert. Also man kann also sozusagen, ich freue mich darauf, dass ich meiner Tochter das wieder bald zeigen kann, weil ich auf diese Weise sozusagen wieder in den Genuss komme, dividieren zu lernen. Aber das ist wirklich richtiggehend aus meinem Leben verschwunden, dieses Mathematische. Und ich habe seinerzeit noch, selbst im Studium, eine Buchhaltungsklausur in Volkswirtschaft ohne Taschenrechner geschafft. Wie ich das geschafft habe, ist mir heute schleierhaft. Also wie gesagt, Zahlen, ich kann gerade mal sozusagen noch im Zehnerbereich sicher rechnen. Und ich stelle mir natürlich, wenn ich mir das angucke, vor, was wäre gewesen, wenn ich als in Norddeutschland aufgewachsener Mensch jetzt sozusagen die Begabung des Skifahrers gehabt hätte. Vielleicht bin ich, ohne es zu wissen, der ideale deutsche Skifahrer, der endlich wieder die großen Medaillen für Deutschland hätte holen können. Und ich habe es nicht gemerkt, weil in meinem Umkreis immer nur so Hügel von Höhe von 100 Metern sind und man einfach dort gar nicht mit Skiern auf die Piste geht. Also insofern ist es wirklich die Frage, welche Talente, welche Begabungen werden vielleicht im Laufe eines Lebens niemals angesprochen. Es führt aber bei aller Scherzhaftigkeit zu der interessanten Frage, das, was mir widerfährt, das, was ich erlebe, ist das in gewisser Weise zufällig? Folgt es einer Beliebigkeit oder folgt es einer Notwendigkeit? Entspricht es irgendwelchen Möglichkeiten in mir? Ist es Zufall oder Schicksal? Gibt es eine Art von Führung in meinem Leben oder ist es sozusagen der reine Zufall? Es gibt Momente, wo man diese Tatsache, dass nicht alles mit einem Leben geht, dass in dem eigenen Leben sozusagen auch nicht alles einfach nur beliebig oder austauschbar ist, immer dann, wenn man extreme Irrwege beschreitet. Ein Beispiel will ich auch aus meiner Vita nennen. Ich habe ja Volkswirtschaft studiert im Nebenfach und dachte doch eine Zeit lang, ich müsste mich als Homo economicus betätigen. Das habe ich dann auch getan in einer Wirtschaftsagentur in Eschborn nahe Frankfurt, wo nichts gemacht wird außer Geld. Und nach 3 Wochen wusste ich das, dass das ein Irrweg ist. Und Gott sei Dank habe ich auch nach 3 Wochen dann, weil es auf das Thema Krawatte kam, diesen Laden verlassen müssen. Also ich habe mich geweigert, eine Krawatte zu tragen und damit war ich da auch nicht mehr tragbar. Und dann haben wir uns verabschiedet. Aber rein theoretisch, wenn dieses Krawattenthema nicht aufgekommen wäre, hätte ich dort lange Zeit verbringen können, bis ich gemerkt hätte, dass ich dort auf einem Holzweg bin. Also das heißt, man kann nicht beliebig viele Irrwege beschreiten. Und dennoch ist es natürlich jedem zu wünschen, dass er eine Tätigkeit findet oder einen Aufgabenbereich, der ihm, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, in irgendeiner Weise entspricht. Und dieses Gefühl der Entsprechung ist für mich eins der ganz entscheidenden Merkmale von Identität, wo man merkt oder spürt, dass etwas in einem Leben nicht ganz beliebig ist. Also man kann einen Menschen nicht beliebig formen, sondern es wird etwas geben, wo er oder sie spürt, das entspricht mir. Und insofern finde ich, es ist zumindest keine Definition, aber vielleicht ein Merkmal für Identität, wenn der Betroffene oder die Betroffene das Gefühl hat, bei einer Sache das Richtige zu tun, für sich persönlich das Richtige zu tun. Und dieses Gefühl, dass die eigenen Lebensumstände, die eigene Tätigkeit einem entsprechen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist aber auch kein Widerspruch zu dem, was ich vorher sagte, zur Prozesshaftigkeit von Identität. Denn natürlich kann dieses Gefühl des Entsprechens oder der Entsprechung sich auch sehr schnell wieder verändern. In dem Roman Beste Jahre erzähle ich die Geschichte von einem Schauspieler, der in seinen früheren Jahren, also um die 20 und aufwärts, zunächst mal eine sehr starke, konfliktreiche Familienzeit erlebt hat, sich mit seinen Eltern, vor allen Dingen mit seinem Vater, sehr starke Konflikte geliefert hat. Diese Konflikte aber verschwinden aus seinem Leben. Und das Vater-Sohn-Problem hört auf, sein Problem zu sein, er hört auf, Sohn zu sein im engeren Sinne. Und er spürt in dem Zusammenhang, wie das Dramatische, der Sturm und Drang, das große sexuelle Begehren, die Hassgefühle und Feindbilder seiner Jugend auf einmal verschwinden und sich sozusagen verflüchtigen zugunsten einer großen Gelassenheit, einem Zurücklehnen und Betrachten des Lebens. Das heißt, er kommt von einem dramatischen in einen epischen Zustand und das, was ihm all die Jahre entsprochen hat, nämlich das Theaterspielen, das entspricht ihm auf einmal nicht mehr. Also auch dieses Gefühl der Entsprechung ist eines, das in der Bewegung stattfindet und das sich verändern kann. Und es kann auch sozusagen in gewisser Weise verloren gehen, was wir ja alle, spätestens wenn wir bei Partnern Entsprechungen suchen, was wir auch alle wissen, dass man sich da gewissermaßen auseinanderleben kann. Ich möchte all die Gedanken, die ich jetzt so einfach mal so in den Raum gestellt habe, ordnen, indem ich Ihnen drei Definitionen oder zumindest Auffassungen von Identität vorstelle, die ich mir zurechtgelegt habe, wobei ich Ihnen leider nicht sagen kann, welche von denen in irgendeiner Weise zutrifft. Aber das sind trotzdem drei Möglichkeiten des Sich-Verstehens. Die erste, ich nenne sie die starke Definition von Identität, ist ein Identitätskonzept, was man auch bei den alten Griechen finden kann, bei Aristoteles. Und es geht zurück auf den Gedanken der Entelechie. Gemeint ist, dass es ein Telos gibt, ein Ziel, das einem Menschen innewohnt, das im Leben eines Menschen sozusagen wirkt und eine Energie erzeugt. Und dass dieser Mensch bestimmungsgemäß, wenn nicht alle Umstände oder Zufälle dagegen wirken, dass dieser Mensch auch seiner Bestimmung, seinem Ziel immer näher kommt, dass das Leben sozusagen ein Sich-Erfüllen dieses Zieles ist. Und es gibt durchaus Momente, wie ich finde, in denen man das Gefühl hat, dass man einer Form von Bestimmung folgt, dass man sozusagen einem Schicksal, einer inneren Notwendigkeit nachgeht und das, was einem dort widerfährt, kein Zufall ist, sondern einer Notwendigkeit entspricht. Wir mögen es, so zu denken. Das ist klar, weil wir immer damit beschäftigt sind, all dem, was uns widerfährt, einen Sinn zu geben. Wir sind im Prinzip Sinnmaschinen. Wenn, ich kenne das auch von mir selber, heute wieder frisch erlebt, wenn ich zum Beispiel in Würzburg den Anschluss nach Bamberg verpasse, dann ärgere ich mich kurz, das ist die erste Phase, und dann kommt die zweite Phase, wo ich versuche, diesem Verpassen eines Zuges einen Sinn zu geben. Wollte irgendjemand, dass ich in dieser trostlosen Dreiviertelstunde, die ich da warte, dass ich da etwas denke, was ich vielleicht nicht gedacht hätte, wenn ich den Regionalexpress erwischt hätte. Also das sind so die Fragen, wo dann die innere Sinnmaschine in Gang kommt, manchmal auch etwas hanebüchen. Aber Sie kennen das sicherlich alle von verschiedensten Lebenssituationen, also die auch vielleicht schlimmer sein mögen als eine Zugverspätung, dass Sie sich fragen, warum mir das? Warum passiert ausgerechnet mir dieses? Das ist eine Frage, mit der wir immer wieder einleiten, sozusagen die Suche nach dem Sinn. Wir versuchen den Umständen, unter denen wir leben, den Dingen, die uns begegnen, einen Sinn zu geben. Und wir folgen in dieser Denkweise dem starken Konzept von Identität, denn wir gehen dabei von der Annahme aus, dass alles einen Sinn hat, dass es sozusagen diese Form von Bestimmung oder Führung gibt und dass es ein Ziel gibt, auf das unser Leben zuläuft und dass wir sozusagen immer mehr sammeln, um dieses Ziel zu erfüllen und zu erreichen. Wir versuchen also, ich bin jetzt nochmal bei dem Vergleich von Lesen und Leben, wir versuchen sozusagen die Umstände unseres Lebens zu lesen und sie entsprechend zu deuten und zu interpretieren zugunsten eines Sinnes, der sozusagen am Ende herauskommt, einem Sinn, der darin besteht, dass er uns sagt, was aus uns werden soll, was mit uns sein soll. Dieses starke Konzept von Identität lässt sich für mich persönlich aber leider nicht immer aufrechterhalten. Ich glaube gerne daran, aber ich schaffe es nicht immer daran zu glauben. Und es gibt in etwas verzweifelteren Momenten für mich doch immer noch eine Vorstellung von Identität, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Das ist das zweite, etwas schwächere Identitätskonzept, was ich Ihnen vorstellen möchte. Es sind so Tage, wo ich was die verschiedensten Dinge, die in meinem Leben passieren, nicht mehr zusammenbringe. Und ich denke, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, ich habe so viel Verschiedenes erlebt, dass man von einem Ich, einem gleichbleibenden, konstanten Ich, einer festen Größe überhaupt nicht sprechen kann. Vielmehr bin ich sozusagen ich, nur eine Art Moderator von verschiedenem, von verschiedensten Aufgaben, von verschiedensten Rollen. Ich würde das integrative Modell von Identität nennen. Also das Ich ist sozusagen nur der Moderator von verschiedensten Rollen oder Lebensgrößen. Ich bin ein Vermittler zwischen den verschiedenen Ich-Anteilen, wenn man so möchte. Und ich verbinde auch die verschiedensten Geschichten auf diese Weise, indem ich sage, ja gut, das war jetzt mal eine schlimme Phase, aber sie gehört zu mir, weil ich versuche also sozusagen die verschiedensten Lebens- und Schicksalssituationen sozusagen zusammen zu moderieren. Und vielleicht ist das auch eine Art Kunst des Ichs, die Kunst, das Verschiedene zu verbinden. Identität wäre demnach nicht eine Art von Eins-Sein oder Eins-mit-sich-Sein und nur das eine Sein, sondern es wäre gerade die große Kunst, nicht einfach zu sein, sondern Verschiedenes zu sein und dieses Verschiedene zu verbinden. Jeder, der im Leben in verschiedensten Funktionen auftritt, der verschiedenste Rollen spielt, jetzt ganz akut erlebbar die Rolle des Fußballfans oder EM-Guckers und plötzlich die Rolle eines Vorlesungszuhörers, der weiß, dass diese verschiedensten Rollen natürlich in Konflikt miteinander stehen, dass man die Fenster zumachen muss, wenn es draußen laut wird, etc. und man sich sozusagen auf diese Weise auch ein bisschen ausnimmt von dem, zu dem man gerade noch gehört hat, vielleicht. Ich will Ihnen das jetzt nicht unterstellen, aber Sie wissen, was ich meine. Also insofern sind wir es, die diese verschiedensten Lebensmomente miteinander verbinden, und wir sind eigentlich nichts anderes als ein übergeordneter Moderator, manchmal auch ein untergeordneter Moderator dieser verschiedenen Anteile von uns selbst. Es gibt aber noch schwächere, noch schlimmere Stunden, in denen selbst dieser Moderator nicht mehr in der Lage ist, die verschiedensten Widersprüche, diese verschiedensten Unruhen, Gefühle der Ungeduld und auch das Disparate im eigenen Leben zusammenzukommen. In diesen Momenten kann man dazu übergehen zu glauben, dass das Ich, das vielleicht vorher noch der geniale Vermittler war, nicht mehr ist als eine Art von Fiktion, also mehr oder weniger eine Art von Einbildung. Es gibt natürlich immer, darauf kann man sich berufen, eine feste, messbare physische Größe oder Entität, auf die man sich sozusagen reduzieren kann. Das ist dann sozusagen das Personalausweisfoto, auf dem die Körpergröße, Augenfarbe und so weiter verzeichnet sind. Das bin ich dann gewissermaßen. Mit dem Dokument kann ich zumindest ein- und ausreisen. Aber alles andere, was ich über mich sage, ist möglicherweise einfach nur Fiktion. Ausgedacht, hat nicht Bestand. Ich falle sozusagen auseinander. Ich kriege die verschiedensten Konstruktionen und Deutungen, die ich über mich angestellt habe, nicht zusammen. Und ich habe auch das Gefühl, dass dem, was ich über mich denke, vielleicht am Ende gar nichts entspricht, dass ich mich im Prinzip immer nur selber in Illusionen wiege, mich immer nur selber täusche und darüber hinwegtäusche, dass das Leben eigentlich eine Geschichte mit mir schreibt und ich in keinster Weise Herr oder Bestimmer und nicht einmal nur Versteher dieser Geschichte bin. Ein großes Problem beim Deuten und Verstehen von der großen Frage, wer bin ich, ist, dass wir die Zukunft nicht kennen. Ich möchte es nochmal vergleichen, Leben und Lesen. Wenn wir einen Roman lesen, dann neigen wir dazu, natürlich einen Prozess zu erleben. Wir machen uns ein Bild über die Figur, über den Helden auf Seite 70. Und manchmal erlebe ich es auch, dass zu mir Leser kommen und sagen, Herr von Düffel, ich bin gerade auf Seite 120. Ihre Figur ist ja so einer und so einer und so einer. Und mir wird eine Art Identitätsinterpretation der Figur vorgestellt. Und meine Antwort ist darauf immer dieselbe. Lesen Sie mal bis zum Schluss. Dieses Privileg, bis zum Schluss zu lesen, haben wir in unserem eigenen Leben ja nicht. Wir wissen nicht, wie unser Leben endet. Und da wir das Ende nicht kennen, ist es natürlich auch ganz schwer, eine zuverlässige Deutung von unserem Leben zu geben. Denn wir sind alle sozusagen dazu verdammt, unser Leben vorschnell zu interpretieren, aus dem Moment heraus und in Unkenntnis der Zukunft. Und diese Art von Unwissenheit macht unsere Interpretation, die Interpretation unseres eigenen Lebens, zu einer offenen Interpretation, die ständig korrekturbedürftig ist. Weil wenn ich morgen sozusagen Bamberg verlasse und unter dem genau demselben Regionalexpress zu liegen komme, den ich heute Morgen verpasst habe, dann wird sozusagen mein Leben zu Ende sein. Und alle werden versuchen, aus diesem plötzlichen Tod des John von Düffel einen Sinn zu machen. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist Ödin von Horvath. Einer der genialsten Dramatiker wird in Paris von einer Pappel erschlagen. Also das hätte doch Samuel Beckett passieren müssen, oder? Ich meine, dass es Ödin von Horvath passiert, ist eigentlich eine Frechheit. Und trotzdem ist man aufgerufen, als Literaturwissenschaftler dem irgendeiner Form von Sinn abzugewinnen und natürlich noch mehr als Interpret des eigenen Lebens. Die Offenheit der Zukunft macht also die Interpretation unseres Lebens so spannend. Und ich möchte Ihnen jetzt dann doch eine ganz persönliche Geschichte erzählen von einem Moment, wo ich diese Offenheit oder Schwierigkeit das eigene Leben zu interpretieren, in ganz vehementer Weise empfunden habe. Und entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen vielleicht damit zu nahe trete, aber es ist doch sozusagen ein Moment, der sehr vieles klar macht. Das war der Moment, an dem ich sozusagen wie ein moderner Vater, wie es sich für einen modernen Vater gehört, bei der Geburt meiner Tochter anwesend war im Kreissaal. Und diese Geburt war eine sehr schwere Geburt, eine Geburt mit sehr kritischen Augenblicken, also auch wirklich, wo es so um Leben und Tod ging. Und die Herztöne meiner Tochter, die werden ja immer so schön gemessen, man hört dann dieses Klopfen. Und die waren einfach weg. Das passiert vielen, das ist noch nicht dramatisch, aber es ist dann doch, wenn es dann länger weg ist und wenn es nicht nur ein Problem der Messung ist, sondern wenn diese Herztöne gar nicht mehr auftauchen und sich auch nicht wieder auffinden lassen und man spürt dann bei den Hebammen und Ärzten zunehmende Nervosität und es kommt dann nicht nur der Assistenzarzt, sondern irgendwann der Oberarzt, dann kommt der Chefarzt und alle stehen vor diesen Geräten und staunen und schütteln die Köpfe, dann wird einem schon ganz schön kalt. Und ich habe in diesem Moment einfach nur da gesessen, die Ruhe bewahrt und habe aber als halbwegs medizinisch bewanderter Mensch gedacht, okay, also unter diesen normalen Umständen ist deine Tochter tot. Wenn du Glück hast, ist sie nur wegen der mangelnden Durchblutung des Gehirns schwer behindert. Meiner Frau ging es auch nicht gut in dem Moment. Also sie war auch beinahe weggetreten, lag in einer halben Ohnmacht. Und ich dachte, okay, also jetzt gibt es für mich in meinem Leben eigentlich drei Möglichkeiten. Und es war mir klar, dass in diesem Moment sich mein Leben auch in drei verschiedene Richtungen bewegen kann. Und diese drei Geschichten, das war das Grausame. Ich erzähle es Ihnen wirklich so, wie es mir durch den Kopf schoss. Ist ja peinlich, dass man das in solchen Augenblicken auch nicht los wird. Es gab drei Geschichten, die sofort da waren in meinem Kopf. Die eine Geschichte, die positive, segensreiche Geschichte, ist die Geschichte der Gnade des Josefs aus Josef und seine Brüder in Thomas Mann. Also dem Mann, auf dem ein Segen ruht, der ist der Götterliebling, dem mehr oder weniger alles gelingt, der sich der Gunst der Umstände und des Schicksals sicher ist und der auch in schwierigen Zeiten immer geleitet und geführt wird und für den es sozusagen am Ende immer gut geht. An diese Geschichte habe ich zu diesem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht geglaubt. Also ich wusste zu diesem Zeitpunkt ganz sicher, dass ich kein Josef bin. Es gibt eine zweite Geschichte, eine traurigere Geschichte, die in diesem Moment auch zu mir gepasst hätte. Das ist die Geschichte des Schimmelreiters von Theodor Storm. Ich hatte ausgerechnet, in dem Moment habe ich mich auch dafür verflucht, gerade sozusagen die Bearbeitung des Schimmelreiters fürs Thalia-Theater abgeschlossen. Und diese Geschichte war mir aus verschiedensten Gründen sehr nah. Also nicht nur, weil ich sie gerade in der Mache hatte, wenn man so sagen möchte, sondern auch, weil diese Figur natürlich gewisse Züge hat, in die ich mich dann auch mehr oder weniger hineinprojiziert habe. Nicht, dass ich wüsste, wie man die Deiche noch besser bauen kann, aber ich hatte zumindest sozusagen die Analogie, dass es eine Überfliegerfigur ist, eine Außenseiterfigur, die sich vielleicht auch deshalb auf eine so fremde, angefeindete Position begibt, weil sie eben anders, schneller oder auch mutiger denkt als andere. Und diese Identifikation war peinlich, aber ich räume sie hiermit ein. Und der Schimmelreiter ist jemand, der seine Ziele, der seinen eigenen Weg mit ziemlicher Härte und Erbarmungslosigkeit vor allen Dingen sich selbst gegenüber verfolgt. Er ist ein sehr einsamer Verfolger seiner Ziele und Projekte und er bringt seine ganze Mitwelt gegen sich auf. Und seine Frau, Elke Volkert, steht ihm zwar treu zur Seite, aber die beiden sind ein Paar aus zwei Einsamen. Und als er dann endlich sozusagen mit ihr ein gemeinsames Kind kriegt, ist dieses Kind schwachsinnig. Also die beiden, bei Theodor Storm, intelligentesten Menschen des Dorfes, die kriegen sozusagen ein wiederum Außenseiterkind, ein schwachsinniges Kind. Und in dem Moment dachte ich, wenn das jetzt mir passiert, dann werden alle sagen, ja, sieh da, der Schimmelreiter. Es gibt noch eine dritte, noch traurigere Variante, die für mich in dem Moment plastisch war. Das war die Variante Gotthold Ephraim Lessing. Dazu muss man wissen, dass mein Vater Lessing-Forscher war und er ärgert mich heute noch damit, dass er immer sagt, dass sein Lessing-Kommentar zu Nathan der Weise eine Auflage erreicht hat als schulische Pflichtlektüre, die ich mit meinen Romanen in meinem ganzen Leben nie erreichen werde. Und Lessing, wie Sie wissen, hat sehr lange mit einer sehr gebildeten, klugen Frau Briefwechsel geflogen. Wir sind dann haben sehr spät geheiratet. Das ist Eva König gewesen. Und Lessing und Eva König sollten dann und wollten dann ihr erstes Kind zusammenkriegen. Und bei der Geburt des ersten Kindes ist nicht nur das Kind, sondern auch die Eva König gestorben. Und das war sozusagen die dritte und düsterste Geschichte, die ich mir in dem Moment vorgestellt habe. Und das Merkwürdige daran war, dass all diese Geschichten waren gewissermaßen im Raum und ich hätte jede von diesen Geschichten sein können. Sie waren auf mich anwendbar und wie es ausgeht, der Ausgang war sozusagen völlig offen und ich möchte die Spannung in diesem Raum nicht unerträglich steigern, aber es ist am Ende dann doch für mich gut gegangen. Also das Kind war gesund, meine Frau ist wieder zu sich gekommen, die Ärzte sind Gott sei Dank wieder abgezogen und das Puckern trat dann in den Raum, aber es war wirklich, also ich stand dann tatsächlich fast zwei Wochen lang mehr oder weniger unter Schock Und es war immer wieder diese Frage, wer bin ich? Also was ist eigentlich mein Leben? Ist es das Leben eines Mannes, der immer Glück hat? Oder ist es das Leben eines Mannes, der das verliert, was er sich am meisten erhofft hat? Oder ist es die Geschichte von jemandem, der vom Leben um alles gebracht wird? Also die Schimmelreiter, die Lessing oder die Josef-Variante. Und ich habe mir richtig gehend ausmalen können, wie auch andere Leute über mich dann sagen, ja, das war ja klar, dass diese Lessing-Geschichte ihn ereilt oder sieh da, der Schimmelreiter. Also diese Außenbetrachtung meiner eigenen Biografie waren für mich auch dann sehr gegenwärtig und inzwischen kann ich da einigermaßen gefasst drüber reden, aber es war doch etwas, was mich extrem erschüttert hat, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie sehr doch die eigene Identität letztlich auch eine Frage von Schicksal ist und ich bin froh, dass es gut gegangen ist, aber mir ist die also ich glaube, das, was mich am meisten geschockt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass die Semantik der eigenen Biografie in keinster Weise stabil ist. Also wir legen uns Identitätsentwürfe zurecht, wir haben ein Selbstbild und glauben, das ist belastbar, aber ich glaube, dass man die Semantik der eigenen Deutung total zerbrechen kann und dazu genügt manchmal nur ein Augenblick, wie ich ihn gerade Ihnen geschildert habe. Und insofern ist natürlich auch die Frage, was heißt letztlich Glück? Also, dass ich jetzt Glück gehabt habe, heißt natürlich nicht, dass es eine Art wohlmeinendes Schicksal gibt, sondern es ist ja letztlich nur auch der freundliche, lachende Zufall. Und die Frage der Identität ist sozusagen damit in keinster Weise beantwortet. Identität ist auch ein Stück Arbeit. Wenn ich immer wieder sage, es geht um die Deutung, um die Selbstdeutung, ist das auch etwas, ein Arbeitsprozess, den wir an uns vollziehen. Und wenn mich fragen würde, wer ich bin, würde ich anfangen, eine Geschichte über mich zu erzählen. Und ein bisschen habe ich Ihnen ja gerade eine Geschichte von mir erzählt. Ich würde sie versuchen, Ihnen so zu erzählen, wie ich sie mir auch glaube. Ich würde sie nicht nur etwas glauben machen. Ich will ja von Ihnen keinen Job oder Sie sind auch nicht mein Chef oder so, sondern ich muss mich Ihnen nicht unbedingt im allerbesten Licht darstellen. Ich würde dafür sorgen, dass es ein gutes Licht ist, aber vielleicht nicht das allerbeste, damit Sie mir weiterhin glauben. Und interessant ist aber das, was passiert, wenn ich Ihnen eine Geschichte von mir erzähle. Denn alle wissen, die hier im Raum sind, und jetzt sind wir wieder beim Thema Autobiografischem, dass das, was ich Ihnen erzähle, etwas auch macht. Dass ich in dem Moment, wo ich anfange, von mir zu erzählen, auch so etwas erfinde wie ein Bild von mir und im Erzählen etwas werde, nämlich vom Autor zum Erzähler übergehe. Und wir alle als literaturwissenschaftlich Geschulte wissen, dass der Autor als Person und der Erzähler einer Geschichte nie identisch sind. Das heißt also, in dem Moment, wo ich anfange, meine Geschichte zu erzählen, höre ich schon auf, ich zu sein, fange ich an, mich zu verlassen. Es sei denn, man geht dazu über, und das ist eine etwas raffinierte Wendung, zu sagen, dass das Erzählen ein Prozess ist, in dem ich auch bin. Aber trotzdem, das erleben Sie, glaube ich, alle, erfindet man im Erzählen von sich eine Figur. Man macht sich zur Figur, man konstituiert eine Figur, nämlich die des Erzählers und manchmal auch der Figur in der Geschichte, wenn man eine Geschichte von sich als Helden erzählt. Und man stellt Zusammenhänge her, man behauptet auf einmal Zusammenhänge. Und diese Erfahrung ist keine exklusiv schriftstellerische, sondern es ist eine Erfahrung, die man immer macht, wenn man seine Lebensgeschichte erzählt. Und man erzählt sie ja im Übrigen auch immer wieder anders, je nachdem, wen man als Gegenüber hat. Also der Gegenüber, der Adressat einer Geschichte, macht ja auch etwas mit dieser Geschichte. Und er bewirkt eine Veränderung der Figuren, die man in diesem Zusammenhang hervorbringt. Wir fangen an, Sinn zu stiften, wir fangen an, eine Figur zu entwerfen. Man schreibt einen Brief und am Ende dieses Briefes entsteht das Bild einer Person. Und die Frage ist, inwieweit entspricht dieses Bild mir oder einer Figur, die ich sein möchte. Diese Entsprechung ist aber nie total. Es lässt sich nie Deckungsgleichheit herstellen zwischen dem Erzähler und dem Autor. Und insofern bleibt diese irritierende Differenz, es bleibt dieser Rest von Widerspruch. Und auch wenn das Erzählen als Prozess ein sich verwandeln, sich verändern ist, gibt es immer auch diesen Moment von sich von sich ablösen, sich produzieren. Man sagt ja auch, ich produziere mich vor jemandem, ich stelle mich da. Und in dem Moment tritt etwas ein, was auch sozusagen das Verlassen von Identität darstellt. Und vielleicht ist da auch unser Bild von Identität zu eng. Vielleicht ist es zu einfach und zu falsch, das eigene immer in Widerspruch zu setzen, in einen binären Widerspruch zu dem Fremden. Als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir einige Sätze über Identität zurechtgelegt. Und ein ganz früher Satz von mir, den ich gefunden habe, wo ich ganz stolz drauf war, war, ich wollte mich vor Sie hinstellen und sagen, Identität ist die Geschichte, die man von sich erzählt. Der Satz klingt irgendwie super gut. Leider ist er nicht richtig, muss ich sagen, bei näherem Nachdenken, denn die Geschichte, die ich von mir erzähle, ist eine Geschichte, die die Identität des Erzählers definiert, aber nicht meine. Ich entwerfe eine Figur, der ich vielleicht teilweise entspreche, aber letztlich ist es der Beginn einer auch Selbstveränderung, Selbstverfremdung, einer Selbsterfindung. Und insofern begibt sich eigentlich die Frage des Autobiografischen immer mehr auf eine absurde, also wird für mich auch im zunehmenden Laufe meines Autorenlebens immer absurder, denn das Autobiografische kann gar nicht existieren. Sobald ich anfange zu erzählen, wird aus dem Autobiografischen, aus dem Erlebten etwas Autofiktionales, eine Geschichte, die ich erfinde und in der ich mich erfinde. Dieser fiktionale Zug von Identität, der ist in jeder Art von Selbstentwurf, nicht nur im Blick auf die Zukunft oder auf die Gegenwart, sondern natürlich auch vor allen Dingen im Rückblick auf die Vergangenheit. Jeder Autor, aber auch jeder andere Mensch ist immer wieder dazu aufgerufen, auf sich zurückzublicken und sich verschiedene Lebensstadien in Erinnerung zu rufen. Jugend, Pubertät, manche haben es auch sehr mit ihrer Kindheit, ich nehme mich da durchaus nicht aus. Und trotzdem ist es manchmal sehr schwer, diese verschiedenen Personen, die man vielleicht gewesen ist, im Zuge einer Kontinuität zu sehen und sich selbst als kontinuierlicher Prozess darzustellen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich, also zumindest für mich kann ich das sagen, dass sich ein Lebenslauf dann doch eher in Sprüngen vollzieht und ich kann Ihnen als Gewähr dafür nur anbieten, diese merkwürdigen Gespräche, die ich manchmal mit meiner Frau habe, wir sind schon sehr lange verheiratet, wenn wir uns gemeinsam an Dinge erinnern, die wir erlebt haben. Sie erzählt mir dann immer Geschichten von mir, wo ich immer nur denke, der Mensch, der das gemacht hat, der das gesagt hat, das kann doch nicht ich gewesen sein. Ein ganz banales Beispiel, wenn Sie mal Revue passieren lassen, Ihre Lieblingsgerichte von früher. Was Sie früher gegessen haben, und man isst ja auch ein bisschen das, was man isst, komme ich später nochmal zu, also im nächsten Vortrag, wenn man sich vorstellt, dass man das mal gewesen ist, gegessen hat und das heute auf keinen Fall mehr essen würde, dann hat man so einen kleinen Begriff, also diese Speisenfolge der eigenen Biografie ist schon etwas ganz Interessantes. Aber es gibt natürlich noch andere, viel entlarvendere Momente, zum Beispiel als ich den Roman Ego geschrieben habe. Das ist ein Buch, das sich sehr stark mit dem Thema Körperkult beschäftigt, habe ich mich in eine extreme Form von Recherche begeben, mit einer ziemlichen Lust, aber auch einem großen Maß an Besessenheit. Ich habe mir also dieses Trainingsprogramm, was der Held sich in dem Roman auferlegt, mehr oder weniger auch selbst auferlegt. Und meine Frau erzählt mir heute noch Geschichten von mir, wie ich also abends vom Fernseher Hanteltraining gemacht habe und sozusagen vom Hanteltraining dann kurz noch einen Müsli-Riegel mir gegeben habe und dann sofort eingeschlafen bin. Es war eine Zeit, ich erinnere mich, dass ich keinen Spielfilm mehr zu Ende geguckt habe, aber trotzdem ist der Mensch, von dem sie mir da erzählt, erstaunlich fremd und gleichzeitig weiß ich, dass ich es irgendwann mal gewesen bin und würde mich aber von dieser Person heute sehr distanzieren. Dennoch, es fällt mir richtig gehend schwer, mir vorzustellen, wie ich mich damals gefühlt habe, was mir damals wichtig war, was mir damals etwas bedeutet hat. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dieser Mensch gewesen zu sein. Und um wie viel schwieriger ist es, sich vorzustellen, wie man sich gefühlt hat, als man jung war. Würde jetzt mal so von mir im Präteritum sprechen. Als Autor hat man ja das Privileg, sehr lange als jung zu gelten. Also bis 60 gilt man ja immer noch als Jungautor. Aber tatsächlich würde ich sagen, es ist schon ein bisschen her. Und ich finde, es hat auch etwas zu tun mit dem Thema Zeit. Denn dadurch, dass in dem eigenen Leben wieder etwas passiert ist, dass es eine längere Geschichte gibt, hat man nicht mehr dieses Gefühl der maximalen Zukunftsoffenheit und auch damit der Offenheit aller großen Fragen. Das heißt also, ein Leben beantwortet in deinem Lauf ja auch einige Fragen. Wer bin ich? Was wird aus mir? Diese Fragen beantworten sich scheinbar ja zunehmend. Und das heißt also, diese ganz große, brutale Offenheit und Unsicherheit über das, was man ist und was aus einem werden soll, die gibt es nicht mehr. Und das gehört natürlich zu dem Gefühl, jung zu sein, dazu. Abgesehen davon, dass es alle mehr oder weniger sein wollen. Ich habe anfangs gesagt, von diesem merkwürdigen Gefühl, 5 Romane in 10 Jahren. Ich glaube, dass es letztlich nichts so Besonderes ist. Es hat etwas zu tun mit dem Maß an Veränderung, mit den Geschichten, die man sich gibt im Leben und im Erzählen. Es ist die Geschichte, die man aufschreibt und die ich aufgeschrieben habe, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass diese Geschichte von mir so nicht mehr aufschreibbar sein wird, wenn ich es jetzt nicht tue. Man kann das Experiment aber auf unterschiedliche Weise auch machen. Ich könnte auch sagen, ich versuche nur ein einziges Buch zu schreiben über 10 Jahre. Wenn ich ein Buch über 10 Jahre geschrieben hätte, hätte ich 5-mal ein anderes Buch geschrieben. Unter demselben Titel. Denn natürlich ist es so, wenn man einem Buch wieder begegnet, was man früher einmal geschrieben hat, dann würde man es heute vielleicht auch anders schreiben. Man würde es immer wieder umschreiben und man würde immer wieder versuchen, die Entsprechung zu sich heute zu suchen. Und es ist ein Phänomen, was man auch als Leser erlebt. Wenn man daran denkt, dass man ein Buch liest im Alter von 16 Jahren, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Buddenbrooks. Wenn man mit 16 die Buddenbrooks liest, dann wird man sicherlich nicht, zumindest freiwillig liest oder unfreiwillig, je nachdem, was die Schule gerade sagt, dann wird man vielleicht nicht viel mehr aus dem Roman mitnehmen als eine etwas weitschweifige Familiengeschichte. Und vielleicht, wenn man weiterliest, bis zu Ende liest, wird man sich ein bisschen mit Hanno Buddenbrook identifizieren und seinen Schulproblemen und seiner Fremdheit im bürgerlichen, im ökonomischen Leben. Aber wenn man es dann später noch einmal liest, dann wird man in diesem Buch etwas ganz anderes lesen. Man wird ein anderes Buch lesen. Man wird, wenn man es mit 20 liest, vielleicht mit Thomas Mann, dem Alter des Autors, auf das Buch schauen, in dem Alter, in dem er das Buch geschrieben hat. Und wenn man es mit 40 oder 60 nochmal zur Hand nimmt, wird man sich wundern über diesen Menschen, der mit 25 schon so viel wusste und das in diesem Buch niedergelegt hat. Etwas, was man vielleicht nur wissen kann, wenn man ein ganzes Leben hinter sich hat. Für meine Begriffe ist Buddenbrooks deswegen ein so gutes Beispiel, weil es ein bisschen wie das Leben selbst ist. Es ist ein Roman, der ganz unterschiedliche Erfahrungen spiegelt und in dem man sich auch ganz unterschiedliche spiegeln kann. Und ich glaube, er hat mit diesem Roman das Erbe oder den Erfahrungsspeicher seiner Familie angezapft, obwohl es kein biografischer Familienroman ist und auch nur begrenzt ein familiärer Schlüsselroman, finde ich, ist in dieses Werk doch etwas eingegangen wie ein Speicher von Erfahrung. Und diese Erfahrungen kann man erkennen, wiedererkennen, je nachdem, wie nah sie einem gerade sind. Man kann sie vielleicht auch teilweise erahnen. Aber in jedem Fall spiegelt dieser Roman Menschen in verschiedensten Lebensaltern. Und insofern kann man sagen, man schreibt nicht nur immer wieder das verschiedene Bücher, auch wenn man das ein und dasselbe Buch schreibt, man liest auch, wenn man ein und dasselbe Buch liest, immer wieder ein anderes Buch. Und das hat was mit der Verquickung von Leben, von Erfahrung und Literatur zu tun. Es ist eben aber dann die Frage, was ist dann dieses Buch überhaupt? Denn letztlich ist es auch nur ein Prozess des Deutens und Interpretierens, ist ein Prozess des Verstehens. Und dieser Prozess ist ein offener, ist ein sehr persönlicher, an einen angebundener Prozess. Ich komme jetzt damit zu einer abschließenden und ganz interessanten Frage, wie ich finde. Wer hat eigentlich die Autorität über unsere Identität? Denn letztlich ist das etwas, was man außerhalb des Personalausweises kaum richtig feststellen kann. Natürlich weiß die eigene Frau manchmal besser, was man sagen wird, wie man sich verhalten wird. Zumindest mir geht es oft so. Meine Frau kann mitunter Sätze zu Ende sprechen von mir, die ich noch gar nicht angefangen habe. Meine Frau weiß auch manchmal in verschiedensten Situationen, wie ich reagieren würde, obwohl ich noch völlig ratlos bin. Und natürlich gibt es auch dieses Phänomen in der Literatur. Es gibt dieses Phänomen, dass man eine Geschichte schreibt, gerade im Lektorat erlebt man das häufiger. Man schreibt eine Geschichte und glaubt, das steht da, und der Lektor sagt, das steht da überhaupt nicht drin. Du hast eine Geschichte geschrieben über, ich sag jetzt mal, Gesellschaft, und tatsächlich wollte man etwas über Körper schreiben. Man hat eine Geschichte über Familie geschrieben und glaubt, es ist ein Roman über Wasser. Und all diese Dinge sagt einem dann der Lektor, und da fragt man sich natürlich schon, wer hat die Autorität über die Geschichte, der Autor oder der Leser? Wer kann es besser einschätzen? Wer kann wirklich sagen, was ist dieses Buch? Ich möchte noch ein Beispiel daraus bringen, dazu bringen, und zwar gibt es eine nicht mehr ganz so in Mode gekommene oder schon aus der Mode gekommene Strömung in der Psychologie, die Behaviorismus heißt. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon Bekanntschaft gemacht haben, aber im Prinzip ist die Botschaft dieses Behaviorismus, also dieser Verhaltensbetrachtung, dass man sein eigenes Innenleben vergessen kann, Psychologie im engsten Sinne vergessen kann, und dass letztlich nur das Verhalten, die äußere Wirklichkeit zählt, also das, was man tut und wirklich sagt. Alles andere ist Täuschung, ist Selbstbetrug. Das ist nicht gerade die Lehre, die ich mir zu eigen mache, aber es ist dennoch eine ganz interessante Art, auf Identität zu gucken, weil es stellt die Frage zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Manchmal ist die Einschätzung anderer unserer Selbsteinschätzung überlegen. Gerade bei Schauspielern erlebe ich es häufig. Der Grund, warum es Regie gibt, ist im Prinzip nur, weil es immer leichter ist, für einen Außenstehenden zu beurteilen, was passiert da gerade auf der Bühne, als wenn es der Schauspieler selbst beurteilt. Und wenn Sie Schauspieler über das hören, reden hören, was sie gerade tun oder machen auf der Bühne, dann merken Sie auch, dass die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung brutal auseinanderklaffen können. Und das gleiche Phänomen stellt sich natürlich auch bei Autoren. Wer ist der berufene Interpret eines Romans? Ist es der Autor? Sicherlich nicht, denn Selbstinterpretation ist ein schwieriges Feld. Aber wer von den vielen Fremdinterpreten Interpreten ist eigentlich derjenige, der die Hoheit hat, sozusagen, zu sagen, was für ein Buch ist das? Und manchmal neigt man deswegen als Autor am Abend einer großen Kritikerrunde oftmals zu der Frage, die die Behavioristen in die Welt gesetzt haben, wie geht es mir, dir geht es gut? Eine Frage, wo letztlich es einfach nur dem anderen überlassen ist, festzustellen, wie ist das Befinden eines Menschen. Ich komme zum Abschluss. Ich habe auch schon überzogen, sehe ich gerade, oder? Schon wahnsinnig überzogen. Und es tut mir leid. Okay, ich mache jetzt ganz schnell. Also jeder Roman ist für mich eine groß angelegte Organisation von Sprache und Erfahrung. Und auch wenn ich kein Freund des Autobiografischen bin, ist für mich natürlich der Punkt schon, dass sich ein Roman mit Erfahrung berührt. Nicht mit der unbedingt gelebten, rein autobiografischen Erfahrung, der faktischen Erfahrung, sondern auch mit der Erfahrung dessen, was möglich ist, was sein könnte. Aber für mich ist ein Roman ein Erfahrungs- und Sprachprozess. Und das ist für mich etwas, was ich von einem Roman, aber auch von mir selber als Autor fordere, dass diese Geschichte einen Anfang nimmt und letztlich mich mitnimmt auf einen Prozess oder, wenn man es etwas blumiger ausdrücken möchte, auf eine Reise. Und dass ein Roman nicht nur Erfahrung beinhaltet, sondern auch Erfahrung konstituiert, dass er Erfahrung schafft und dass er durch diese Erfahrung mich verändert und auch ein bisschen meine Identität verändert. Ich komme also zurück, und das ist wirklich der letzte Absatz, zu Identität als Prozess. Denn letztlich ist Identität auch deshalb so komplex und interessant, weil es ein Prozess der Verwandlung, der Veränderung ist. Identität und Veränderung sind für mich nicht widersprüchliche Paare, Begriffspaare, sind keine Antipoden, sondern Identität und Veränderung gehören zusammen im Gedanken des Prozesses. Und wir sind ja nicht nur Opfer dieses Prozesses, sondern wir sind ja auch interessanterweise Mitverursacher und Antreiber dieser Veränderung. Wir stiften mitunter diese Veränderung. Wir fürchten sie manchmal, aber wir erzeugen sie auch. Und für mich ist das Kriterium für ein reiches, gutes Leben, aber auch für einen reichen, guten Roman, dass darin dieser Prozess der Veränderung greift, dass er sichtbar und spürbar wird. Und das ist für mich auch das Merkmal für jede glaubhafte Geschichte von Identität, jeder Geschichte, die man von sich erzählt. Eine gute Geschichte von Identität ist immer eine, die komplex ist, die Widersprüche beinhaltet, in denen diese Widersprüche in Bewegung geraten, andere Probleme, andere Schwierigkeiten erzeugen. Und deswegen sind die Geschichten, die mein Personalchef erzählt, immer so schrecklich und falsch, weil sie frisierte Geschichten sind, die nur Erfolgsgeschichten sein wollen, Geschichten, die das Scheitern ausklammern und eindimensional sind dadurch. Tatsächlich sind die ungetrimmten Geschichten, die wahren literarischen, aber auch gelebten Geschichten, die spannenden Geschichten, weil sie die Widersprüche haben, die Ambivalenzen, die Komplexität. Und ich glaube, dass diese Komplexität und Veränderungen Kennzeichen sind für den Prozess der Identität, aber auch für Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Literatur, für die Bewegung der Widersprüche, für Oszillieren und das Leben dazwischen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.